Orchestre de la Suisse Romande spielte hier unter Roberto Benzi die Cantos de Marinieros von Deodat de Severac. Es ist 7 Uhr und Enora Maurer ist im Studio.
Guten Morgen.
Kulturnachrichten.
In Russland dürfte sich die Situation für Menschen, die das HIV-Virus haben, verschlechtern. Russland verbietet unter anderem die Elton John AIDS Foundation.
Diese unterstützt weltweit den Zugang zu Gesundheitsinstitutionen für Menschen, die HIV haben, und sie bekämpft die Immunschwächekrankheit. Die russische Staatsanwaltschaft begründet das Verbot damit, dass die Stiftung eine negative Haltung gegen Russland einnehme, zum Beispiel indem sie sich wehrt gegen die Stigmatisierung von Homosexuellen. In der Vergangenheit gab Elton John Konzerte in Russland und damit kam er an. Die Konzerte waren ausverkauft.
Und wir kommen zu den Gebrüdern Grimm. Die Erstausgabe ihrer berühmten Märchen wird versteigert.
Das Buch Kinder- und Hausmärchen stammt aus dem Jahr 1812. Das deutsche Auktionshaus Reiss und Sohn bietet es nun für umgerechnet mindestens 57.000 Franken an. Die Sprachwissenschaftler und Volkskundler Jakob und Wilhelm Grimm schrieben Märchen auf und trugen damit zu ihrem Erhalt und ihrer Verbreitung bei. Darüber hinaus widmeten sie sich der deutschen Sprache und sie verfassten dazu das größte Wörterbuch.
Und in Deutschland wird ein Musikpreis umbenannt wegen NS-Verstrickungen des Namensgebers.
Der Musikpreis der Stadt Goslar, der hieß bislang Paul Linkering. Jetzt heißt er der Goldene Ton. Die Stadt hatte eine Fachexpertise in Auftrag gegeben, die Linkes Haltung in der Zeit des Nationalsozialismus untersuchen sollte.
Und was kam dabei raus?
Der Operettenkomponist Paul Linke war seit 1933 im Vorstand der Kameradschaft der deutschen Künstler. Diese wurde von NS-Propagandaminister Goebbels gegründet. Und im selben Jahr komponierte Linke den Marsch »Unsere braunen Jungens«, der zum Repertoire der sogenannten SS-Leibstandarte Adolf Hitler gehörte.
SRF 2 Kultur.
Enora Maurer hat die Kultur im Blick. Ich bin Caroline Lüchinger und zusammen begleiten wir Sie in den Freitag. La Revue spielten hier das Allegro aus dem Pariser Quartett G-Moll von Georg Philipp Telemann. Das Richard Wagner Museum in Luzern. Es ist in der Kritik. Wir haben auch schon darüber berichtet. Vor 2 Jahren wurde eine neue Dauerausstellung eröffnet und diese sorgte für Kritik. Grund: die Judenfeindlichkeit des Komponisten werde zu wenig thematisiert. Auch die Stadtregierung und das Parlament waren dieser Meinung. Sie gaben eine wissenschaftliche Aufarbeitung zu Wagners Zeit in Luzern in Auftrag. Als ersten Zwischenschritt gibt's jetzt eine neue Sonderausstellung im Richard-Wagner-Museum. Christian Oechslin.
6 Jahre lang lebte Richard Wagner im imposanten Landhaus auf der Halbinsel Tripschen in Luzern von 1866 bis 1872. Hier vollendete er einige seiner Meisterwerke. Er arbeitete in Luzern aber auch an seinem antisemitischen Pamphlet mit dem Titel «Das Judentum in der Musik», eine Schrift, die seine Judenfeindlichkeit schwarz auf weiß belegt. Die neue Ausstellung wolle die jüdische Perspektive auf das Thema bieten, sagt die Kuratorin der Ausstellung Franziska Gallusse. Über Wagner und seinen Antisemitismus sei zwar schon viel publiziert worden.
Wie äußert sich Wagners Antisemitismus? Findet er sich in seinem Werk wieder? Was sind die Gründe für Wagners Antisemitismus? Und wir wollten eben, dass man das mal dreht. Also nicht immer zu zeigen, was ist denn Wagners Psychologie dahinter, sondern wie gehen denn Jüdinnen und Juden damit um?
Dabei geht es noch nicht explizit um Wagners Zeit in Luzern. Bei der Konzeption der Ausstellung hat das Museum eng mit der Richard-Wagner-Stätte in Graupa in der Nähe von Dresden zusammengearbeitet. Für die Ausstellung seien jüdische Positionen aus den letzten fast 200 Jahren zusammengetragen worden, auch von Zeitgenossen Wagners.
Wir haben festgelegt, welche Person wir zeigen wollen. Da musste man natürlich erstmal ganz viel lesen, Quellenarbeit leisten, bevor man sich getroffen hat. Und jetzt haben wir ungefähr 30 Menschen der jüdischen Glaubensgemeinschaft ausgewählt, die sehr unterschiedliche Meinungen zu Wagner und seinem Antisemitismus aufzeigen.
Vom Dirigenten Hermann Levi, der Wagner sogar verteidigt habe, über den jüdischen Schriftsteller Berthold Auerbach, der sich mit dem Komponisten zerstritten habe, bis hin zu Musikerinnen und Musikern, die Wagners Werke nicht spielen oder singen wollten. Porträtiert werden diese Menschen auf großen Text- und Bildtafeln mit Ton- und Videobeispielen. Hören und sehen können die Besucherinnen und Besucher, aber auch Interviews, die extra für die Ausstellung geführt worden sind. Nicht nur mit Kulturschaffenden, sagt Kuratorin Franziska Gallusse.
Wir haben zum Beispiel auch einen Augenarzt aus Zürich dabei oder eine orthodoxe Frau, die in Zürich Enge wohnt, die ursprünglich aber aus Luzern stammt. Aber auch dabei ist der Präsident des Schweizerischen Israelitischen Gemeindebunds, Ralf Friedländer, was uns sehr gefreut hat. Also er ist für das Interview extra ins Museum gekommen.
Die Sonderausstellung ist ein erster Schritt. In einer nächsten Forschungsarbeit soll der Fokus dann auf Luzern gelegt werden. Dabei geht es zum einen um Wagners Pamphlet von 1869 und darum, was die Luzerner Bevölkerung darüber gedacht hat. Zum anderen soll die Entstehungsgeschichte des Wagner-Museums beleuchtet werden. 1931 habe die Stadt Luzern das Anwesen gekauft, sagt Museumsleiterin Monika Sigrist.
Dann ist es darum gegangen, das Richard-Wagner-Museum einzurichten und wir müssen Gegenstände haben und müssen oder auch wollen mit Bayreuth Kontakt aufnehmen. Und Bayreuth war zu dieser Zeit eine Hochburg vom Nationalsozialismus. Also Adolf Hitler ist dort ein- und ausgegangen. Und darum ist das auch für unser Haus eigentlich wichtig zu wissen, wie ist die Entstehung von dem Richard-Wagner-Museum ganz genau.
Die Resultate dieser Forschungsarbeit sollen im nächsten Jahr vorliegen. Und zu diesen soll es dann eine weitere Sonderausstellung im Museum geben.
Die erste Sonderausstellung mit dem Titel «Tabu Wagner» im Richard-Wagner-Museum in Luzern ist bis im November zu sehen. Thank you. Sie war immer wieder Gast bei Königin Victoria. Kein Wunder, wenn man so wunderbare Musik schreibt. Cécile Chaminade ist gemeint. Sie hörten von ihr gerade Consolation, das fünfte der sechs Pièces humoristique, gespielt von Marc Winner.
Thank you.
Juan Rodrigo begleitet Sie hier in den neuen Tag. Boleras heißt das Stück gerade. Das war das Asturias Symphony Orchestra. Tee oder Kaffee? Diese Frage beantworte ich morgens nicht mit oder, sondern mit und. Ich trinke nämlich gern beides. Ariana Saval, die Harfenistin und Sängerin, sie liebt Tee.
Es ist schön, diesen Moment, wo du den Tee machst. Die bleibt warm mit einer kleinen Kerze. Du hast einen Tee, der begleitet dir den Morgen.
Ja, den ganzen Morgen begleitet sie den Tee. Sie hören Ariana Saval jetzt mit «Ja, salio dal mar». Sie singt das sephardische Volkslied zusammen mit Peter Utland Johansen. Yo salio de la mar. Ariana Saval und Peter Utland Johansen sangen das sephardische Volkslied, begleitet von Freunden.
Thank you.
Ein Concerto entstanden aus Sonaten von Domenico Scarlatti. Charles Avison schrieb das Concerto Nummer 10. Es ist 7:30. Guten Morgen, Raphael Günther.
Guten Morgen. Die Zahlpläne von US-Präsident Donald Trump sind auch heute früh noch großes Thema. Die Wall Street etwa ist tiefrot. Die Kurse an den US-Börsen sind so stark eingestürzt wie seit Jahren nicht mehr. Und auch die Schweizer Uhrenbranche ist verunsichert und überlegt, wie sie auf die neuen US-Zölle reagieren soll. Mit mir im Studio ist Simon Richle. Das Wetter, das lässt sich von all dem nicht beeinflussen.
Ja, das ist auf alle Fälle nicht unsicher. Es gibt einfach nur viel Sonne heute und am Nachmittag wird es auch warm, nämlich 20 bis 23 Grad.
Der Donnerstag gestern war kein gewöhnlicher Tag an der Wall Street. Die Zahlpläne von US-Präsident Donald Trump haben die Märkte ins Schlingern gebracht. Die Kurse an den US-Börsen sind so stark abgesackt wie seit Jahren nicht mehr. Ich habe heute früh mit Börsenkorrespondent Jens Korte in New York über die Situation an den Märkten gesprochen.
Ja, das ist schon die extremste Phase jetzt im Moment, wie wir sie eigentlich seit Ausbruch der Pandemie im Frühjahr 2020 nicht mehr gesehen haben. Um das mal ganz konkret zu zeigen, die Magnificent Seven, das sind diese großen 7 Technologieunternehmen gewesen, die die letzten 2 Jahre die Märkte getrieben haben, die haben alleine gestern 1 Billion Dollar, also 1.000 Milliarden Dollar an Wert verloren. Das ist schon sehr extrem gewesen. Und das Ganze eben, das war der Tag danach, am Mittwoch, der Liberation Day, der Tag der Befreiung, wie US-Präsident Donald Trump diesen Zolltag genannt hat. Und dann eben am Donnerstag folgte zumindest mal an den Finanzmärkten das große Erwachen.
Ist denn das jetzt eine erste Schockreaktion oder könnte das auch längerfristig anhalten?
Ja, also das ist jetzt erstmal die große Frage. Ich zitiere mal ganz kurz Bill Gross. Das ist einer der Investorenlegenden an der Wall Street und er hatte am Donnerstag gesagt, das ist episch, was wir hier sehen. Ob er damit recht hat oder nicht, will ich jetzt an dieser Stelle gar nicht abschließend beurteilen. Aber hier könnte doch etwas Größeres in Bewegung geraten. Und ich gehe schon davon aus, dass wir so schnell nicht in ruhiges Fahrwasser geraten. Zu glauben, dass es jetzt nur ein eintägiges Beben war und wir dann innerhalb kürzester Zeit zur Tagesordnung zurückgehen, ich glaube, ganz so einfach wird das nicht sein.
Sagt Börsenkorrespondent Jens Korte. Eine Schweizer Branche, die von den neuen US-Zöllen besonders betroffen ist, ist die Uhrenindustrie. Die trifft sich in diesen Tagen an der Uhrenmesse in Genf. Die Uhrenbranche stellt dort ihre neuesten Kreationen vor und sie hofft, dass die bei Händlerinnen, Influencern oder der Fachpresse gut ankommen. Aber klar, schon seit dem Start der Messe am Dienstag sind dort die US-Zölle das große Thema. Wirtschaftsredaktor Dario Pelosi berichtet.
An Watches and Wonders inszeniert sich die Uhrenindustrie mit viel Pomp. Die Messe ist ein wichtiger Treffpunkt und soll die Branche beflügeln. Denn bei vielen Uhrenmanufakturen harrt das Geschäft. Im wichtigen chinesischen Markt sinken die Verkäufe markant. Im zweiten wichtigen Exportland USA dürften hohe Zölle anfallen. Das kleine Schaffhauser Uhrenhaus Harmoser setzt je knapp einen Drittel seiner jährlich rund 3.500 Uhren in Asien, den USA und Europa um. Der US-Markt sei derzeit wegen der Zölle schwer einzuschätzen, sagt Inhaber und Geschäftsführer Edouard Mellon. Entsprechend bereitet er sich vor.
Wir haben dort Service Centers, die könnten wir ändern, sodass die nicht nur Service machen, sondern auch Produktion. Wir könnten Teile dort schicken und dann montieren. Das wurde in der Vergangenheit schon gemacht, in andere Länder, in India zum Beispiel, weil die Taxen so hoch waren. Aber ich hoffe, dass wir nicht so weit gehen werden. Aber trotzdem müssen wir planen.
Als kleine Manufaktur könne er schneller auf Veränderungen reagieren als die großen Konzerne. Doch in der Uhrenindustrie sei man aufeinander angewiesen. Schwächere Umsätze setzen den gemeinsamen Zulieferern zu. Es bleibt also offen, wie schnell die Schweizer Uhrenbranche auf Verkaufsrückgänge und neue Zölle reagieren kann.
Ein Uhrenhersteller hat es im Beitrag von Dario Pelosi angesprochen. Eine Möglichkeit, auf die Zölle zu reagieren, wäre, dass man die Uhren statt in der Schweiz in den USA zusammenbaut. Das wäre durchaus eine Idee, sagt Wirtschaftsredaktor Jan Baumann. Sie bringe aber auch einige Probleme oder offene Fragen mit sich.
Also wenn ich die Schweizer Uhr will, dann muss die Schweizer Uhr auch in der Schweiz hergestellt werden, sonst ist es keine Schweizer Uhr. Ich könnte jetzt allenfalls sagen, okay, ich mache sie im Wesentlichen in der Schweiz, aber ich setze sie am Schluss in den USA zusammen und beschäftige da noch ein paar Leute damit. Das ist das Assembling, nennt man das, oder? Und dann ist es so auch ein bisschen amerikanisch, oder? Aber kann man es dann noch als Schweizer Uhr bezeichnen? Schwierig.
Sagt Jan Baumann im SRF-Podcast News Plus. Da sind wir auch der Frage nachgegangen, welche Produkte und mit welchen Preisschildern dran die Schweiz überhaupt in die USA exportiert. News Plus finden Sie online auf srf.ch/audio und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Fünf nach halb acht an diesem Freitagmorgen. Wir kommen zu anderen Meldungen, die heute auch wichtig sind. In der südkoreanischen Hauptstadt Seoul hat heute Morgen das Verfassungsgericht die Amtsenthebung von Präsident Yoon Suk-yeol bestätigt, 4 Monate nachdem dieser kurzzeitig das Kriegsrecht verhängt hatte.
Und das bedeutet, dass in Südkorea innerhalb 60 Tagen ein neuer Präsident oder eine neue Präsidentin gewählt werden muss. Das südkoreanische Parlament, das hatte Yoon Suk-yeol nach dessen Kriegsrechtsentscheid als Präsident suspendiert. Und auch das Verfassungsgericht sagt jetzt, Yoon hätte das Kriegsrecht nicht ausrufen dürfen, weil es keine nationale Krise gab. Der 64-jährige Yoon hatte im Dezember das Kriegsrecht im Land verhängt, wegen eines Budgetstreits mit der Opposition.
Nochmals kurz zurück in die USA, denn dort gibt es nun doch eine Untersuchung gegen Verteidigungsminister Pete Hegseth nach dem sogenannten Signalgate.
Eine unabhängige Kontrollinstanz soll den Umgang von Hegseth mit der Nachrichten-App Signal untersuchen. Das sagt die interne Aufsicht des US-Verteidigungsministeriums. Hintergrund ist eine Sicherheitspanne in einem Chat auf Signal. Ranghohe Regierungsmitglieder hatten darin Details über eine US-Militäroperation besprochen, in Anwesenheit eines Journalisten, der versehentlich auch in den Chat eingeladen worden war. Nun soll offiziell untersucht werden, ob Verteidigungsminister Pete Hegseth Pläne für einen US-Militärschlag im Chat kommuniziert hat und ob er dabei gegen Vorschriften verstoßen haben könnte. Und jetzt in die Schweiz. Nach fast 9 Jahren ist die Aufarbeitung des Kampfjet-Unglücks am Sustenpass abgeschlossen. Ein Skyguide-Fluglotse akzeptiert den Schuldspruch wegen fahrlässiger Tötung. Das hat er zu Radio SRF gesagt. Das Militärappellationsgericht, das hatte vor einer Woche das Urteil der Vorinstanz bestätigt und den Fluglotsen zu einer bedingten Geldstrafe verurteilt. Laut Gericht hat der Lotse 2016 einen Kampfjet-Absturz mitverschuldet. Er hat einem Jetpiloten im Sustenpassgebiet eine zu tiefe Flughöhe angegeben. Der Pilot flog darauf in eine Bergflanke.
Damit wechseln wir zum Sport. Zuerst mit Eishockey. Da waren Playoff-Halbfinalspiele am Abend und bis in die Nacht hinein.
Genau, die ZSC Lions, sie haben gegen Davos das Spiel 3 gewonnen mit 5-1. In der Serie steht es damit 2-1 für die Zürcher. Und das Spiel zwischen Lausanne und Freiburg ging eben in die zweite Verlängerung und endete dann erst kurz vor Mitternacht. Freiburg gewann 3-2 und führt in der Serie ebenfalls mit 2-1. Dann kurz der Blick in die Liga-Qualifikation. Dort hat FISP gegen Aschua verloren, 4-5 nach der Verlängerung. In der Serie steht es nun 1-1.
Wir schauen gleich an den Himmel. Da ist heute blau die dominierende Farbe. An den Börsen zuerst sieht es eher rot aus.
Ja genau, die Daten, die kommen von SIX. Der Dow Jones Index in New York hat 4,0% verloren. Der Nikkei Index in Tokio fällt um 3,3%. Der Euro wird zu 94,69 gehandelt und der Dollar zu 85,38. Und jetzt kommen wir eben zum blauen Himmel. Es ist zwar noch kühl heute Morgen, später gibt's aber 20 bis 23 Grad und eben ganz viel Sonne.
Das sind die Informationen von heute Morgen. Verantwortlich für die Inhalte an diesem Freitag ist Sandra Wittmer. Die Zeit 7.39 Uhr.
SRF 2 Kultur mit Caroline Lüchinger.
Und wunderbar energiegeladen startet die Holberg-Suite von Edward Grieg. Und ich hoffe, Sie können diesen musikalischen Schwung in den Tag nehmen. Tag kann kommen. Edward Grieg gab uns die nötige Energie dank seinem Präludium aus der Holberg-Suite. Richard Tognetti leitete das Australian Chamber Orchestra. Er ist immer noch nervös, kurz vor den Auftritten. Nervös und vorfreudig. Stephen Huff, das verriet der Pianist im Podcast Desert Island Disc. Dort erfuhr man auch, dass der Pianist gerne alleine ist.
The loneliness doesn't worry me, because I'm an only child. I spent a lot of time on my own. And since I've been professionally working, I spend most of my life alone, come to think of it. Even backstage, I'm there completely alone. I have friends all over the world, and that makes traveling wonderful. But I like the time also alone. I like those intervals between being either on stage with thousands of people in the audience or being with friends at a dinner party. I like that time.
Ja, natürlich mag er es, vor vielen Leuten zu spielen oder bei einem Abendessen mit Freunden zusammenzusitzen, aber Stephen Huff ist eben auch sehr gerne alleine. Er verbringt die meiste Zeit seines Berufslebens alleine, er wuchs schon als Einzelkind auf. Man kann sagen, er ist gerne alleine, aber wahrscheinlich kaum einsam. Schön. Hier ist Stephen Huff mit Clementi.
Thank you.
Klaviersonate B-Dur von Muzio Clementi. Das war natürlich Howard Shelley. Er spielte das Allegro con Brio. Und ist Ihnen dieses Motiv auch aufgefallen? Es kam immer wieder vor. Ja, Mozart nutzte dieses Motiv später für seine Ouvertüre der Zauberflöte. Und die Zauberflöte, die haben wir jetzt auch für Sie. Allerdings nicht die Ouvertüre, sondern den Marsch der Priester aus dem zweiten Akt. Das war der Marsch der Priester aus Mozarts Zauberflöte. René Jakobs dirigierte die Akademie für Alte Musik Berlin. Roman Siegner, das ist ein großer Name in der Schweizer Kunst. Gestern hat im Kunsthaus Zürich die Ausstellung Landschaft eröffnet. Wir haben darüber berichtet. Unseren Blick auf die Ausstellung gibt's heute Mittag nochmal in der Sendung Kulturkompakt. Die NZZ hat in ihrem Feuilleton heute ein großes Gespräch mit Roman Siegner. «Ich bin ein Querschläger in der Kunst, ich stehe quer zum Fluss», titelt die NZZ heute Enora Maurer.
Der Journalist Roman Bucherli hat seinen Namensvetter Roman Siegner zum Interview getroffen und eben es ist ein langes und launiges Gespräch zwischen den beiden. Sie haben sich bei Siegner zu Hause getroffen in St. Gallen mit seiner Frau Alexandra Siegner und sie allein wisse, wo sich was verberge in diesem kreativen Chaos, in diesem Zuhause, schreibt Bucherli. Im Leben des Ehepaars gäbe es keine Grenzen zwischen Kunst und Leben. Die Kunst ist das Leben, schreibt Bucherli.
Ja, eben, und das kreative Chaos, da wollte ich gleich rein, das kenne ich auch von meinen Teenagern. Worüber haben die beiden Romans denn sonst noch gesprochen?
Im Gespräch erzählt Siegner, warum die Polizei ihm immer wieder auf den Fersen war, warum sich seine Mutter für ihn geschämt hatte und wie stolz sie heute auf ihn wäre.
Polizei, da möchte ich jetzt natürlich mehr wissen.
Ja, 1978 hat er in einer Ostschweizer Gemeinde eine Sprengschnur durch den Rhein gezogen und brachte sie zur Explosion. So entstand dann für wenige Minuten eine Wasserwand. Er nannte die Skulptur «Quer zum Fluss».
Und was meinte dann die Polizei zu dieser dieser Auktion?
Ja, die hat erst ein paar Jahre später angerufen, sagt Ziegner, und ihm gesagt, wenn er heute so etwas machen würde, müssten sie ihn sofort verhaften. Dann habe er die Aktion also gerade noch rechtzeitig gemacht, sagt er dann. Aber die Vorladung auf den Polizeiposten, die habe ihm schon bewusst gemacht, dass die Polizei von seinen Aktionen Bescheid wusste.
Ja, unkonventionelle Kunst. Also, wie ist Roman Ziegner überhaupt zur Kunst gekommen?
Er hat eine Lehre als Bauzeichner gemacht, wollte dann aber künstlerisch tätig sein und ging dann an die Kunstgewerbschule in Luzern. Er sagte im Interview, im Grunde war ich vollkommen ahnungslos, was die Kunst betraf, aber ich wusste, dass ich in der Kunst ein Querschläger war. Ich stand quer zum Fluss, auch heute noch.
Daher also der Titel dieser Sprengschnuraktion dann durch den Rhein. Du hast gesagt, Signas Mutter schämte sich für ihn. Kommt es auch daher?
Ja, Ziegner erzählt, wie seine Mutter in Appenzell, wo er aufgewachsen ist, oft gefragt wurde, was denn ihr Sohn eigentlich genau mache. Und sie sagte dann, sie verstehe es auch nicht richtig. Und ihm sagte sie, ob er nicht einmal etwas machen könne, was er verkaufen kann. Am Ende waren seine Eltern aber schon stolz auf ihn, sagt er. Sie hätten jeden Zeitungsartikel, der über ihn erschienen ist, ausgeschnitten. Aber er erzählt auch von gefährlichen Sachen, die er gemacht hat.
Also noch gefährlicher als die Sprengschnur.
Ja, und wie? Das sagt zumindest seine Frau. Als Ziegner im Interview von diesen gefährlichen Sachen erzählt, schaltet sie sich gleich ein ins Gespräch.
Sehr gut.
Es hat schon immer wieder mit Sprengstoff und Feuer zu tun bei Roman Ziegner. Bucheli nennt ihn auch ein poetischer Feuerwerker. Und Ziegner erzählt von Verbrennungen, und einmal habe er einem Zuschauer einen halben Schnauz weggebrannt.
Ui.
Aber sonst sei den Zuschauern nie etwas passiert.
Ja, zum Glück.
Ja, Glück habe er gehabt, das sagt Roman Ziegner zum Schluss auch selbst im Gespräch. Seine Frau Alexandra Ziegner räumt dann noch ein, ich zitiere, an Erfolg hat Roman nie gedacht. Er hat einfach Kunst gemacht. Es kümmerte ihn nicht, ob er damit etwas verdient hat oder nicht. Die Kunst ist sein Leben. Er musste es einfach tun.
Ja, ich bin ein Querschläger in der Kunst. Ich stehe quer zum Fluss. So der Titel des Gesprächs heute im Feuilleton der NZZ. Und wie gesagt, unseren Blick auf die Ausstellung gibt's dann am Mittag nochmals in der Sendung Kultur kompakt um 12 Uhr hier auf SRF 2 Kultur. Thank you. Quintett E-Moll von Anton Reicher. Das Albert Schweitzer Quintett spielte den zweiten Satz daraus. Es ist 8 Uhr.
Kulturnachrichten.
Im Gras liegendes Mädchen, so heißt ein Gemälde des Impressionisten Camille Pissarro. Dieses Gemälde musste eine jüdische Familie während dem Zweiten Weltkrieg verkaufen. Nun haben sich die Erbin und das Museum, in dem das Bild hängt, geeinigt.
Das Bild bleibt in der Kunsthalle Bremen. Das Museum hat sich nach eigenen Angaben mit der Erbin des ehemaligen jüdisch-niederländischen Besitzers darauf geeinigt. Neben einer finanziellen Entschädigung sei es der Erbin vor allem ein Anliegen gewesen, dass die Geschichte ihrer Familie erforscht und öffentlich bekannt wird.
Und das ist geschehen.
Ja, 2016 konnte die Herkunft des Bildes geklärt werden. Forschende aus den Niederlanden fanden das Rückstattungsformular mit dem Namen des ehemaligen Besitzers. Das Pissarro-Bild wurde für 4 Monate in Amsterdam ausgestellt. Jetzt ist es wieder in der Kunsthalle Bremen mit einem Text daneben zum Schicksal der Familie. Außerdem veröffentlichten die Forscher ein Buch zur Geschichte des Gemäldes und seiner ehemaligen jüdischen Besitzer.
Und dann nach Genf, dort soll das Casinotheater total saniert werden.
Der Gemeinderat der Stadt hat gestern 25 Millionen Franken beantragt für die Sanierung. Das historische Gebäude von 1892 entspreche nicht mehr den modernen Standards und die letzte größere Renovierung liege fast 40 Jahre zurück.
Und wie soll es denn anders werden, das Casinotheater in Genf?
Die Bühne soll modernisiert werden und es soll eine Neigung eingebaut werden im Saal für eine bessere Sichtbarkeit für das Publikum. Allerdings wird es dadurch 85 weniger Plätze geben.
SRF 2 Kultur.
Enora Maurer ist in der Redaktion. Ich bin Caroline Lüchinger. Wir sind Ihr Morgenteam.
Guten Morgen. Tag.